Liebe Zuhörer unseres Radios, auch wenn Papst Benedikt die Darstellung des Sun im Tempel in seinem Buch ausführlich erwähnt hat, möchte ich doch bei der Geburtsgeschichte des Herrn weiter fortfahren, weil sonst der Erzählstrang zu sehr aufgestückelt wird. Ein besonderer Streitpunkt ist die Frage der Datierung der Steuerzählung. Bei Josephus Flavius, dem wir die Kenntnis über die jüdische Geschichte zur Zeit Jesu verdanken, steht, dass 6 nach Christus unter dem Statthalter Quirinius ein Zensus stattfand. Und das hätte dann zum Aufstand von Judas dem Galiläer geführt. Allerdings wissen wir auch, dass er im kaiserlichen Auftrag schon um das Jahr 9 vor Christus in Syrien wirkte. Quirinius taucht ja auch in der Weihnachtsgeschichte auf. Er ist der kommandierende General der Orientarmee Roms. So sind die Hinweise verschiedener Gelehrter, so der Papst, zum Beispiel von Alois Stöger, durchaus einleuchtend, dass die Volkszählung unter den damaligen Umständen schleppend erfolgte und sich über Jahre hinzog. Sie bestand im Übrigen aus 2 Etappen. Zunächst aus der Verzeichnung alles Grund- und Hauseigentums und dann, 2. Durchgang, aus der Feststellung der tatsächlich zu zahlenden Beträge. Die 1. Etappe fand demnach zur Zeit der Geburt Jesu statt. Die 2., die für das Volk viel verletzender war, als es nämlich darum ging, Geld abzugeben, rief den Aufstand hervor. Schließlich wurde noch eingewandt, dass zu einer solchen Erhebung eine Reise in die eigene Stadt eines jeden nicht möglich gewesen sei. Wir wissen aber inzwischen aus verschiedenen Quellen, dass Betroffene dort erscheinen mussten, wo sie Grundbesitz hatten. Demgemäß dürfen wir annehmen, dass Josef aus dem Haus David in Bethlehem über Grundbesitz verfügte, sodass er zur Steuererhebung dorthin gehen musste. Über viele Einzelheiten wird man immer diskutieren können. Es bleibt schwierig, in den Alltag eines so weit von uns entfernten und so komplizierten Organismus wie den des Römischen Reiches hineinzuschauen. Aber die wesentlichen Inhalte der von Lukas berichteten Vorgänge bleiben trotz allem historisch glaubhaft. Lukas hat sich, wie er im Vorwort des Evangeliums sagt, entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen. Sorgfältig heißt im Griechischen akribos, also akribisch, genau. Das hat er offensichtlich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln getan. Er stand immerhin noch weit näher an den Quellen und den Ereignissen, als wir es trotz aller historischen Gelehrsamkeit für uns beanspruchen können. Kehren wir zurück zu dem großen Zusammenhang der historischen Stunde, in dem die Geburt Jesu stattgefunden hat. Lukas hat bewusst mit dem Hinweis auf Kaiser Augustus und auf die ganze Ökumene, wie ich schon sagte, ist das der bewohnte Erdkreis, einen zugleich historischen und theologischen Rahmen für die zu erzählenden Ereignisse hergestellt. Jesus ist in einer genau zu bestimmten Zeit geboren worden. Zu Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu bietet Lukas noch einmal eine ausführliche und sorgsame Datierung dieser historischen Stunde. Das 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Dazu werden der römische Statthalter jenes Jahres sowie die Tetrarchen von Galiläa, Iturea und Trachonitis, wie auch von Abilene und zudem die hohen Priester genannt. Lukas 3,1 folgende. Jesus ist nicht im Irgendwann des Mythos geboren und aufgetreten. Er gehört einer genau datierbaren Zeit und einem genau bezeichneten geografischen Raum zu. Das Universale und das Konkrete berühren einander. In ihm ist der Logos, also das Wort, das ewige Wort des Vaters, der schöpferische Sinn aller Dinge in die Welt hineingetreten. Der ewige Logos ist Mensch geworden. Und dazu gehört der Kontext von Ort und Zeit. An diese konkrete Realität ist der Glaube gebunden. Auch wenn dann durch die Auferstehung der zeitliche und geografische Raum gesprengt wird und das Vorausgehen des Herrn nach Galiläa in die offene Weite der ganzen Menschheit hineinführt. Das sind wieder so geniale Formulierungen des Papstes. Also Sie merken auch, es ist kein Zufall, dass Christus die Jünger nach Galiläa beordert nach der Auferstehung. Weil das sozusagen schon rein geografisch den Schritt dann in die Völkerwelt hineinzeichnet. Oder wie es der Papst so schön formuliert, in die offene Weite der ganzen Menschheit. Übrigens hat der marxistische Denker Ernst Bloch gesagt, also sicher kein Glaubender, der Sohn eines Zimmermanns, geboren in einem Stall auf Stroh, verstoßen, nicht aufgenommen, das ist kein Mythos. Das ist nicht die Sprache des Mythos. Wie viele unserer Theologen bemühen dann den Mythos in einer völligen Verkennung der Fakten? Noch ein weiteres Element ist wichtig. Der Befehl des Augustus zur steuerlichen Erfassung aller Bürger der Ökumene führt Josef zusammen mit seiner angetrauten Frau Maria nach Bethlehem in die Stadt Davids und dient so der Erfüllung der Verheißung des Propheten Micha, wonach der Hirt Israels in dieser Stadt geboren werde. Ohne es zu wissen, trägt der Kaiser zur Erfüllung der Verheißung bei. Die Geschichte des römischen Weltreichs und die Heilsgeschichte, die Gott mit Israel gestiftet hat, durchdringen einander. Die bislang auf Israel beschränkte Erwählungsgeschichte Gottes tritt ins Weite der Weltgeschichte. Gott, der der Gott Israels und aller Völker ist, zeigt sich als der wahre Lenker aller Geschichte. Bedeutende Vertreter der modernen Exegese sind der Meinung, die Nachricht der beiden Evangelisten Matthäus und Lukas, wonach Jesus in Bethlehem geboren wurde, sei eine theologische, nicht eine historische Aussage. Man kann es auch weniger schön formulieren. Es ist einfach schlichtweg erfunden worden. Mit den Erzählungen von der Geburt Jesu in Bethlehem habe man die Geschichte gemäß den Verheißungen theologisch umgeschrieben, um so vom Geburtsort her Jesus als den erwarteten Hirten Israels kennzeichnen zu können. Fragt sich dann nur, warum die Archäologie eigentlich genau auf diesen Ort hinweist, warum es bis ins erste Jahrhundert hineingehende Hinweise gibt, dass hier ein Ort der Verehrung war, auch mit Inschriften, die darauf hinweisen, dass hier der Geburtsort Christi gewesen ist. Es ist schon irgendwie erstaunlich, wie wir uns von der historischen Faktizität hier verabschieden. Der Papst schreibt dann auch, ich sehe nicht, wie man diese Theorie wirklich quellenmäßig begründen könnte. Denn über die Geburt Jesu haben wir nun einmal keine anderen Quellen als die Kindheitsgeschichte von Matthäus und Lukas. Beide gehören ganz offensichtlich verschiedenen Überlieferungsträgern zu. Sie sind von unterschiedlichen theologischen Sichten geprägt, wie auch ihre historischen Nachrichten teilweise verschieden sind. Matthäus war offenbar nicht bekannt, dass sowohl Josef wie Maria zunächst in Nazareth zu Hause waren. So wird dann auch Josef bei der Heimkehr aus Ägypten zunächst nach Bethlehem gehen und als die Nachricht, dass sein Sohn des Herodes in Judäa regiere, veranlasst ihn nach Galiläa auszuweichen, also nach Nazareth. Für Lukas dagegen ist von vornherein klar, dass die heilige Familie nach den Geschehnissen der Geburt nach Nazareth zurückkehrte. Die beiden Überlieferungsstränge sind unterschiedlich, stimmen in der Nachricht aber überein, dass der Geburtsort Jesu Bethlehem war. Wenn wir uns an die Quellen halten, bleibt klar, dass Jesus in Bethlehem geboren ist und in Nazareth aufgewachsen ist. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, wenn jetzt bedeutende Exegeten in ihren großartigen Werken genau das Gegenteil vom Papst schreiben, dass er nämlich nicht in Bethlehem geboren ist, ist ein Theologumenon, wie man es heute so schön sagt, dass sie dann nicht sonderlich positiv auf dieses Buch vom Papst reagieren. Weil es kann ja nur eines wahr und richtig sein. Diese Bücher vom Papst Benedikt haben einen unglaublichen Wert. Sie stellen in einer Zeit einer großen Verunsicherung eine große Stütze für unseren Glauben dar. Und das Schöne ist ja, dass er alles sehr plausibel darlegt. Es ist ja nicht einfach nur irgendwie, dass er das so, jetzt, weil er es halt gerne hätte, dass so wäre, darlegt, sondern er kennt sehr wohl die Argumente dieser Herrschaften, hätte ich bald gesagt, dieser Leute. Er kennt sie sehr wohl und er durchschaut sie. Und das ist das Schöne an diesem Mann. Und mit einer Brillanz und einer Klarheit, die seinesgleichen sucht, deckt er das auf und spricht einfach Klartext. Ich hätte mir das in meinen Vorlesungen der Exegese gewünscht. Ich hatte eine ganz andere, ich hatte genau auch diese sehr kritische Exegese und bin froh, dass der Papst uns diese Bücher schenkt. Es segne und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.